Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum eine völlig neue, also so richtig hochgelobte Unterrichtsmethode bei einem Kind wahre Wunder wirkt?
Mhm.
Und beim Banknachbarn endet das Ganze im absoluten Chaos.
Ja, das ist so ein richtig klassisches Phänomen.
Oder stell dir mal dieses Szenario vor. Eine Schulleitung bringt ein total ambitioniertes Reformkonzept ins Kollegium. Alle nicken brav und ein halbes Jahr später zerschellt diese brillante Idee einfach an diesen unsichtbaren, aber steinharten Fronten im Lehrerzimmer.
Genau. Und was da echt faszinierend ist, wir neigen total dazu, solche Momente einfach als individuelles Versagen abzustempeln.
Also nach dem Motto, der Schüler war halt nicht motiviert genug.
Richtig. Oder man sagt, das Kollegium war einfach zu stur.
Aber wenn wir das Ganze mal aus der Vogelperspektive betrachten, dann sehen wir da was völlig anderes.
Und zwar, wir sehen ein Aufeinanderprallen von fundamental unterschiedlichen Weltbildern. Das sind quasi versteckte Betriebssysteme, die da im Hintergrund unbewusst ablaufen.
Und genau das wollen wir heute in unserem Deep Dive mal systematisch aufdröseln. Wir tauchen also tief ein in diese unsichtbaren Betriebssysteme, die man in der Systemtheorie oft so als Handlungslogiken bezeichnet.
Genau. Und wir nutzen dafür ein extrem wirkungsvolles Modell.
Richtig, das sogenannte Spiral Dynamics Integral Modell, kurz SDI. Das kannst du dir vorstellen wie so eine, naja, wie so eine archäologische Ausgrabung durch 200 Jahre Evolution des menschlichen Lernens, verpackt in ein ziemlich geniales Farbspektrum.
Absolut.
Unsere Mission heute ist also nicht nur, die Geschichte unseres Schulsystems zu durchschauen, sondern dir ein Werkzeug an die Hand zu geben. Ein Werkzeug, mit dem du dich in jedem hochkomplexen Sozialsystem bewegen kannst. Egal, ob jetzt im Klassenzimmer oder später im Großraumbüro.
Aber bevor wir uns jetzt in diese ganze Farbenlehre stürzen, müssen wir eine Sache ganz, ganz klarstellen.
Das ist nichtig, ja.
Weil das echt die größte Stolperfalle bei solchen Entwicklungsmodellen ist. Dieses System wertet nicht.
Also es gibt kein Gut oder Schlecht.
Ganz genau. Es gibt in dieser Evolution kein Besser oder Schlechter. Und keine einzige Farbe ist prinzipiell wertvoller als eine andere. Wir sprechen da vielmehr von einer Entwicklung in Spiralen.
Ah, okay. Das heißt, jede Stufe entsteht eigentlich nur deshalb, weil die Stufe davor an ihre Grenzen gestoßen ist, oder?
Exakt. Und jeder einzelne dieser Farben hat eine völlig gesunde, also eine strahlende Lichtseite, die wir dringend brauchen, und eben auch eine ungesunde Schattenseite, die so ein System regelrecht vergiften kann.
Okay, dann lass uns doch mal ganz unten an den Wurzeln anfangen. Bevor wir überhaupt über Noten, digitale Portfolios oder Lehrpläne streiten können, brauchen wir ja ein Fundament.
Mhm.
Weil wenn das fehlt, schaltet unser Gehirn doch komplett auf Durchzug, oder? Wir starten also bei den ersten beiden fundamentalen Farben unseres Spektrums, nämlich Purpur und Rot.
Genau. Wenn wir da evolutionär zurückgehen, beginnt quasi alles bei Purpur.
Was genau bedeutet Purpur in dem Kontext?
Da geht es schlichtweg um das nackte Überleben. Und zwar durch die Zugehörigkeit zu einem Stamm. Wenn wir das jetzt mal auf ein Klassenzimmer oder ein Team übersetzen, bedeutet Purpur emotionale Geborgenheit, absolute Loyalität zur Gruppe und ganz wichtig, die Kraft von Ritualen.
Okay, und ohne das?
Ohne diese purpurne Basis der Zugehörigkeit schüttet das Gehirn sofort Stresshormone aus. Der präfrontale Kortex, also genau der Bereich, der für komplexes Lernen zuständig ist, der wird quasi komplett blockiert.
Wahnsinn!
Die Lehrperson nimmt in dieser purpurnen Welt dann die Rolle einer Hüterin oder eines Hüters ein. Sie bewacht diesen emotionalen Schutzraum.
Das erinnert mich total an ein faszinierendes Fallbeispiel aus unseren Quellen. Da ging es um eine dritte Klasse an einem Montagmorgen.
Ah ja, das Beispiel.
Die Stimmung war wohl extrem angespannt. Einige Kinder klagten sogar über Bauchschmerzen wegen so einer diffusen Angst vor der Woche. Und rationales Erklären bringt da ja dann gar nichts, oder?
Überhaupt nichts. Das Gehirn ist da auf Alarmstufe Rot. Wobei, bleiben wir bei den Farben, es sucht eigentlich nach Purpur.
Genau. Und was die Lehrperson da gemacht hat, war durch und durch Purpur. Sie hat nämlich ein festes Ritual eingeführt. Ein Morgenkreis.
Mhm.
Also da ertönt eine Klangschale und jedes Kind sagt mit einer einzigen Wettermetapher, also sowas wie sonnig, bewölkt oder Sturm, wie es sich gerade fühlt. Niemand kommentiert das, niemand bewertet es.
Das ist so kraftvoll.
Und nach 2 Wochen waren die Bauchschmerzen der Kinder einfach verschwunden.
Ja, und das illustriert echt perfekt diese enorme psychologische Wirksamkeit von Purpur. Weil Rituale schaffen Vorhersehbarkeit. Und Vorhersehbarkeit signalisiert unserem Nervensystem einfach, du bist hier sicher.
Gerade nach persönlichen Krisen ist das bestimmt essentiell.
Absolut. Oder auch bei Menschen, die aus einem unsicheren Umfeld kommen. Da ist dieser Morgenkreis oder auch nur eine kleine Begrüßungsroutine an der Tür der absolute Schlüssel.
Aber wir sprachen ja auch über Licht und Schatten.
Richtig.
Wenn diese Hüterrolle nämlich überstrapaziert wird, dann kippt das System.
Du meinst, wenn das Nest so warm und flauschig wird, dass man quasi darin erstickt?
Ganz genau das. Die Schattenseite von Purpur ist so eine lähmende Enge. Die Gruppe schottet sich dann komplett ab.
Ah, okay. Wenn die Lehrperson da zu sehr klammert und wirklich jeden noch so kleinen Konflikt von den Kindern fernhalten will, dann entsteht ein massiver Entwicklungsstillstand.
Weil sie gar nicht mehr lernen, mit Problemen umzugehen.
Genau. Die Eigenständigkeit wird quasi im Keim erstickt. Das Verlassen der Komfortzone wird dann fast schon als so eine Art Verrat am eigenen Stamm gewertet.
Und da entstehen dann ganz diffuse Ängste vor allem, was draußen oder irgendwie Neues.
Und ich glaube, das ist genau der Moment, an dem wir Farbe bekennen müssen. Und zwar rot.
Richtig, der Ausbruch.
Wenn Purpur also dieses warme, aber auch potenziell erdrückende Nest ist, dann bricht Rot da ja mit voller Wucht einfach aus. Wobei Rot verbinden die meisten Menschen ja instinktiv eher mit Aggression, mit Egoismus, vielleicht sogar mit Gefahr.
Wenn wir jetzt an so moderne, achtsame Bildungseinrichtungen denken, ist Rot doch eigentlich genau das, was wir restlos aus unseren Schulen verbannen wollen, oder?
Das ist ein sehr, sehr weit verbreiteter Irrtum. Und der führt oft zu massiven Problemen in modernen Schulen.
Okay.
Ja. Viele wollen das Rote wirklich eliminieren, weil sie eben Angst vor dieser Zerstörungskraft haben. Aber evolutionär gesehen ist Rot der absolute Moment der Ich-Werdung.
Ah, also quasi das Kleinkind, das zum ersten Mal laut Nein schreit.
Exakt. Rot steht für Handlungsfähigkeit, für Spontanität, enormen Entdeckergeist und auch den Mut, sich einfach mal Raum zu nehmen. Wenn eine Schule kein Rot zulässt, erzieht sie letztendlich Menschen ohne Rückgrat.
Krass.
Die Lehrperson muss hier also fähig sein, die Rolle der Grenzpatrouille einzunehmen.
Grenzpatrouille klingt im ersten Moment schon etwas martialisch für einen Ort des Lernens, muss ich sagen.
Das stimmt. Es klingt hart. Es ist aber echt essentiell für die unmittelbare Sicherheit. Stelle mal vor, auf dem Schulhof eskaliert eine Situation so völlig. 2 Jugendliche gehen körperlich aufeinander los.
Da hilft dann keine Klangschale mehr.
Ganz genau. In dieser Millisekunde hilft dir kein purpurener Morgenkreis. Da brauchst du die pure rote Energie.
Also ein lautes, tiefes, klares Stapp.
Genau das. Die körperliche Präsenz der Lehrperson ist da alles. Aufrecht stehen, Augenkontakt, absolute Unmissverständlichkeit. Da gibt es keine Diskussion und keine Erklärungen im Moment des Geschehens.
Ja, das leuchtet mir absolut ein. Wenn er das Adrenalin pumpt, muss zuerst mal die Grenze stehen. Und erst, wenn die Körper sich so ein bisschen beruhigt haben, kann man dann anfangen, über das Warum zu sprechen.
Richtig.
Das Rote schafft also diese sofortige Sicherheit durch ein Machtwort. Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass das extrem toxisch wird, wenn diese Macht dann so zur Gewohnheit wird.
Und dieser toxische Zustand tritt interessanterweise immer dann ein, wenn das purpurne Fundament fehlt.
Ah.
Wenn eine Lehrperson nämlich nur rote Grenzen zieht, ohne dass sie vorher irgendwie emotionale Wärme und Zugehörigkeit aufgebaut hat, dann wirkt dieses Eingreifen einfach nur kalt, willkürlich und tyrannisch.
Das erzeugt dann nackte Angst.
Absolut. Und das führt dann zu ständigen Machtkämpfen, zu Drohungen und so einer Kultur, in der es eigentlich nur noch darum geht, bloß nicht das Gesicht zu verlieren. Und was wir dabei auch echt nicht vergessen dürfen, Menschen, die sehr stark in dieser roten Weltsicht verankert sind, die verachten oft diese ganzen toleranteren Ansätze.
Also die halten Empathie für Schwäche?
Genau, die betrachten kompromissbereite Menschen einfach als schwache Träumer, die die harte Realität der Welt irgendwie nicht verstanden haben.
Okay, also wir haben jetzt einen Stamm, der Purpur zusammenhält und wir haben rote Helden, die Grenzen ziehen. Aber lass uns das mal auf eine größere Ebene heben. Wie baut man denn daraus ein Schulsystem für Millionen von Menschen?
Das ist die große Frage.
Weil mit Lagerfeuern und Machtworten lässt sich ja keine Alphabetisierungskampagne für ein ganzes Land stemmen. Historisch gesehen mussten wir da ja einen gigantischen Sprung machen, direkt rein ins 19. Jahrhundert. Wir verlassen also das Lagerfeuer und betreten quasi die Fabriken und später dann die Start-ups im Klassenzimmer.
Ja, da sprechen wir dann von der Entstehung der Farbe Blau und der späteren Rebellion durch Orange. Der Sprung zu Blau passiert nämlich genau dann, wenn diese rote Willkür einfach unerträglich wird.
Mhm.
Man braucht auf einmal Regeln. Und zwar Regeln, die für alle gelten. Unabhängig davon, wer gerade zufällig der Stärkste im Raum ist.
Also Blau bedeutet dann Ordnung, Gehorsam, Disziplin. So diese ganz klassische Schule des 19. Jahrhunderts.
Genau.
Der Fokus lag damals ja darauf, funktionierende Rädchen für die industrielle Gesellschaft zu formen. Da fallen dann oft so echt beklemmende Sätze wie der liebe Gott sieht alles oder bloß nicht aus der Reihe tanzen.
Mhm.
Aber Hand aufs Herz, ist das nicht ein totales Relikt aus der Kaiserzeit? Brauchen wir diese blaue Autoritätshörigkeit heute überhaupt noch in irgendeiner Form?
Naja, wenn wir natürlich nur auf diese extremen Schattenseiten schauen, dann könnte man das echt glauben. Aber wir übersehen dabei völlig, wie sehr unser kognitiver Apparat auf ein funktionierendes Blau angewiesen ist.
Okay.
Die gesunde Lichtseite von Blau ist nämlich für jedes System unerlässlich, weil sie Komplexität radikal reduziert. Blau steht für Verlässlichkeit, für transparente Strukturen und das ist der Kern für universelle Gerechtigkeit.
Ah.
Die Lehrperson agiert da als Ordnungshüterin, aber eben im absolut positivsten Sinne des Wortes.
Das heißt, Gerechtigkeit entsteht eigentlich dadurch, dass für jeden exakt die gleichen Spielregeln gelten. Also egal, wer jetzt die Eltern sind oder woher das Kind kommt.
Richtig. In einem gesunden blauen System weiß ein Kind haargenau, woran es ist. Es gibt ganz klare Beurteilungskriterien, verlässliche Wochenpläne, eindeutige Konsequenzen.
Und das gibt dann Sicherheit.
Genau, das senkt den kognitiven Stress extrem. Weil eben nicht jeden Tag aufs Neue irgendwie ausgehandelt werden muss, wie die Welt heute funktioniert. Es gibt eine enorme Stabilität. Aber, und das ist eben der Grund, warum Blau historisch irgendwann an seine Grenzen stieß, der Schatten ist auch gewaltig.
Du meinst, wenn aus dieser Stabilität plötzlich eine völlige Erstarrung wird, so diese absolute Uniformierung, one size fits all.
Exakt. Diese Gehorsamskultur wird dann regelrecht zum Selbstzweck. Das System straft plötzlich jeden noch so kleinen Fehler ab. Und das führt dann dazu, dass die Angst vor dem Versagen jede Form von Innovation einfach erstickt.
Mhm.
Wer in einer rein blauen Organisation, und das kann eine Schule sein, aber auch eine Behörde, irgendwie was verändern will, der wird gar nicht als Innovator gesehen.
Sondern
als Bedrohung. Als jemand, der vom wahren moralischen Weg abgekommen ist und jetzt Chaos stiftet.
Psyche ja irgendwann einfach befreien.
Ja.
Da springen wir jetzt direkt ins 20. Jahrhundert zu Orange. Das ist ja der logische Gegenentwurf, oder? Wenn Blau die schwerfällige Zulassungsstelle ist, bei der man eine Nummer zieht und ewig wartet, dann ist Orange das hippe Tech-Startup.
Perfekter Vergleich.
Es geht auf einmal um Leistung, um Optimierung, Selbstverwirklichung. Aus dem strengen Ordnungshüter wird plötzlich so ein Leistungscoach.
Genau. Orange ist quasi der Ausbruch in die persönliche Freiheit. Da geht es nicht mehr um die reine Pflichterfüllung für das große Kollektiv, sondern wirklich um den individuellen Erfolg.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Richtig, das Mantra ändert sich komplett. Das Gehirn wird auf dieser Stufe durch Dopamin angetrieben, also diese typische Belohnung für erreichte Ziele. In der modernen Schule sehen wir das dann durch individuelle Lernvereinbarungen, Fortschrittsportfolios oder auch so Wettbewerbe wie Jugend forscht.
Ah, okay.
Die Schüler sollen quasi verstehen, ich lerne hier nicht für den Lehrer, ich lerne für meine eigene Zukunft.
Da gab es doch dieses tolle Beispiel aus unseren Quellen, so ein modernes Lernstandsgespräch.
Ja, das zeigt das super.
Da setzt sich die Lehrperson neben das Kind, legt ein Portfolio auf den Tisch und sagt dann sowas wie, schau mal, diese Matheaufgabe hast du im Oktober noch gar nicht verstanden und heute löst du sie in 5 Minuten. Wo willst du denn bis Weihnachten stehen?
Mhm.
Das Kind setzt sich sein Ziel also komplett selbst. Das ist natürlich extrem befreiend und auch hochmotivierend. Aber wenn wir uns jetzt die Mechanik dahinter mal genauer ansehen, Blau und Orange müssen sich doch eigentlich auf den Tod nicht ausstehen können, oder?
Ja, das ist ein ganz klassischer und sehr tiefer Systemkonflikt. Den finden wir wirklich in fast jedem Kollegium und in jedem großen Unternehmen. Aus dieser agilen Orangenperspektive sind die Blauen einfach reinste Bremsklötze.
Mhm.
Orange wirft Blau dann immer vor, dass sie das ganze Potenzial der Menschen durch so eine sinnbefreite Bürokratie und altmodische Ängste einfach zerstören.
Und die Blauen schauen dann auf die Orangen und denken sich wahrscheinlich so, ihr reißt hier unsere hart erkämpften Standards ein, nur um euer Ego zu befriedigen. Ihr stellt den Profit und eure Selbstoptimierung einfach über das Gemeinwohl.
Genau. Und dieser Vorwurf von Blau ist ja auch gar nicht so unbegründet. Denn das bringt uns direkt zur Schattenseite von Orange.
Die da wäre?
Wenn wir diesen messbaren Erfolg wirklich zum alleinigen Götzen machen, dann entsteht eine absolut gnadenlose The-Winner-Takes-It-All-Mentalität.
Ah.
Der Mensch wird dann nur noch auf seine Funktion als Leistungsträger reduziert. Die Empathie bleibt komplett auf der Strecke. Und das Resultat von dieser permanenten Beschleunigung, diesem endlosen Schneller, Höher, Weiter, ist am Ende ein kollabierendes System.
Klar.
Die Schüler, aber natürlich auch die Lehrkräfte, brennen schlichtweg aus. Da sehen wir dann Versagensängste, massiven Leistungsdruck, Burnout.
Okay, verstehe. Wir haben also jetzt ein System, das von seiner eigenen Effizienz irgendwie völlig erschöpft ist. Es hat sich quasi selbst in den Burnout optimiert.
Exakt.
Förmlich nach einem Korrektiv, das den Menschen also mit all seinen Verletzlichkeiten wieder in den Fokus rückt.
Mhm.
Und damit verlassen wir jetzt die Leistungsgesellschaft und betreten die Welt von Grün und später dann schließlich die integralen Stufen Gelb und Türkis.
Ja. Der Sprung zu Grün ist wirklich eine direkte emotionale Reaktion auf diese Kälte von Orange.
Lass mich mal raten, wenn alle von diesem blauen Gehorsam total genervt sind und vom orangen Wettbewerb völlig zerschlissen, dann kommt Grün auf die Bühne, verteilt metaphorisch Umarmungen und baut einfach eine große Kuschelecke im Klassenzimmer.
Naja, das ist zumindest das Klischeebild, das Kritiker super gerne zeichnen. Aber wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, dann leistet Grün eigentlich eine monumentale historische Aufgabe.
Welche?
Es humanisiert das ganze System wieder. Grün bringt Werte zurück, die in diesem Effizienzwahn von Orange komplett verloren gingen. Also echte Empathie, radikale Teilhabe, Chancengerechtigkeit. Die ganze Hierarchie wird massiv abgeflacht.
Okay.
Die Lehrperson agiert jetzt quasi als Facilitatorin. Also als jemand, der Prozesse nur noch moderiert und irgendwie ermöglicht.
Das bedeutet dann wahrscheinlich auch das Ende vom klassischen Frontalunterricht, oder? Wir sehen dann so Methoden wie World Cafés, wo die Schüler an Gruppentischen auf Augenhöhe total komplexe Probleme diskutieren.
Genau.
Oder auch so Sachen wie Peer Teaching, wo sich Jugendliche den Stoff einfach gegenseitig beibringen, weil sich die Lehrpersonen als diese allwissende Autorität so ein bisschen zurückzieht.
Ja, das ist sehr typisch Grün.
Und selbst bei Regelverstößen gibt es dann wahrscheinlich keine roten Stoppschilder oder blauen Strafarbeiten mehr, sondern eher Mediation und ausgedehnte Stuhlkreise. Das klingt jetzt, ehrlich gesagt, nach dem perfekten, friedlichen Idealzustand. Wo ist denn da jetzt der Haken?
Der Haken entsteht genau in dem Moment, in dem diese grüne Sehnsucht nach Harmonie zu einem absoluten Dogma wird. Der Schatten von Grün ist nämlich eine völlige Handlungsfähigkeit durch Beliebigkeit.
Ah.
Aus der extremen Angst heraus, irgendwie jemanden zu marginalisieren oder sich zu autoritär zu verhalten, scheut so ein ungesundes Grün jeden klaren Konflikt.
Warte mal, du meinst also, Empathie kann tatsächlich zu Ineffizienz führen und dann ausgerechnet den Kindern schaden, die eigentlich eine Struktur bräuchten? Das musst du mal genauer erklären.
Gerne. Stell dir vor, eine Klasse hat ein massives Disziplinproblem, das Einzelne dort wirklich stark belastet. Ein Kind bräuchte jetzt vielleicht dringend eine verlässliche blaue Regel oder sogar ein schützendes rotes Machtwort.
Mhm.
Ein ungesundes grünes System weigert sich aber strikt, diese Grenzen zu setzen. Stattdessen werden dann endlose Konsensgespräche geführt, bei denen wirklich alle zu Wort kommen müssen.
Okay, das zieht sich dann.
Das Problem wird buchstäblich totgeredet. Entscheidungen werden endlos blockiert, weil man unbedingt 100% Zustimmung sucht. Und spannenderweise entwickelt Grün auf seiner Schattenseite oft eine massive Intoleranz gegenüber allem, was eben nicht grün ist.
Echt?
Ja. Wer da plötzlich Struktur oder Leistung fordert, der wird sofort moralisch abgewertet.
Und das ist dann genau der Moment, in dem Orange wieder von der Seitenlinie reinruft und sagt, ihr diskutiert doch nur noch über eure Befindlichkeiten, ihr habt viel zu hohe ethische Ansprüche und kriegt einfach nichts mehr auf die Reihe.
Exakt.
Das klingt nach einer echten Sackgasse. Wir stecken jetzt quasi fest zwischen der blauen Erstarrung, dem orangen Burnout und dieser grünen Handlungsunfähigkeit. Wie bricht man denn aus diesem Teufelskreis aus, ohne dass man diese schönen menschlichen Errungenschaften von Grün wieder aufgeben muss?
Um genau diese Lähmung zu überwinden, müssen wir in das eintreten, was das Modell den integralen Bereich nennt. Wir wechseln also in die Farben Gelb und Türkis.
Okay.
Hier passiert ein echter, fundamentaler Bewusstseinssprung. Wir begreifen die Schule, das Team oder auch das Unternehmen plötzlich nicht mehr als Fabrik. Auch nicht als so ein schnelles Start-up und eben auch nicht als so eine harmonische Großfamilie.
Sondern?
Wir sehen es als adaptives Ökosystem.
Adaptiv, also anpassungsfähig und lernend. Die Lehrperson wird hier ja in den Quellen oft als Lernbegleiterin oder sogar als Architektin von Lernlandschaften beschrieben. Wie genau muss ich mir das denn jetzt in der Praxis vorstellen?
In dieser gelben Logik versteht die Lehrperson, dass sie gar nicht mehr alle Antworten haben kann. Die Welt ist dafür einfach viel zu komplex geworden. Stattdessen stellt sie systemische Fragen und fördert die Metakognition.
Das bedeutet das Nachdenken über das eigene Denken, richtig?
Ganz genau. Ein ganz konkretes Beispiel. Nach einer wirklich anstrengenden Projektwoche fragt der Lehrer dann nicht einfach nur das Faktenwissen ab, sondern er fragt, welche Strategien haben in eurem Team eigentlich funktioniert, als ihr mal nicht mehr weiter wusstet?
Ah, spannend.
Und was habt ihr diese Woche über eure eigene Frustrationstoleranz gelernt? Das Wissen wird da co-kreativ im Netzwerk erschaffen. Oft in so Formaten wie einer Zukunftswerkstatt, in der zwar utopisch gedacht, aber ganz konkret an Lösungen für echte Probleme gearbeitet wird.
Also das klingt intellektuell extrem reizvoll, erfordert aber meiner Meinung nach auch eine wahnsinnige geistige Reife. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin ein 9-jähriges Kind, das gerade lernt, wie Brüche funktionieren, und man setzt mich da völlig frei in so einem adaptiven Ökosystem aus, das muss doch zur totalen Überforderung führen.
Absolut.
Wird doch aus dieser tollen gelben Freiheit ganz schnell einfach nur nackte Orientierungslosigkeit.
Das ist eine sehr, sehr scharfe Beobachtung von dir. Und genau diese Überforderung tritt ein, wenn man versucht, das Modell falsch anzuwenden.
Wie meinst du das?
Das bringt uns zum allerwichtigsten Schlüssel dieses gesamten Konzepts, und zwar der sogenannten adaptiven Navigation. Es geht bei Spiral Dynamics nämlich eben nicht darum, da so eine Leiter hochzuklettern, dann endlich oben bei Gelb anzukommen und dann völlig arrogant auf diese vermeintlich primitiven unteren Farben herabzuschauen und sie aus dem System zu verbannen.
Ah, verstehe. Also es ist eben keine Checkliste, die man einfach abarbeitet und dann hinter sich lässt. Man muss diese Farben eher betrachten wie die Instrumente in einem großen Orchester.
Mhm.
Und man muss sie einfach alle spielen können.
Exakt so ist es. Integrales Lehren und Führen bedeutet, dass man wirklich situationselastisch genau das Betriebssystem hochfährt, das dieser Mensch oder diese Gruppe in genau diesem spezifischen Moment gerade braucht.
Okay, das heißt, du brauchst die purpure Klangschale und das Ritual, um dem verängstigten Kind am Montagmorgen emotionale Sicherheit zu geben?
Ja.
Du brauchst aber auch das tiefrote Stoppschild und diese körperliche Präsenz, um bei einem Fall von Mobbing auf dem Pausenhof eine sofortige Sicherheit herzustellen.
Genau. Und du brauchst genauso die blaue, völlig unbestechliche Struktur, also den klaren Stundenplan und die gerechte Notenvergabe, einfach damit der kognitive Stress für alle mal sinkt.
Und du brauchst Orange, um den Funken der Begeisterung zu entfachen, um diese Potenziale zu wecken und zu zeigen, hey, schau dir an, was du aus eigener Kraft erreichen kannst.
Richtig.
Gleichzeitig darfst du aber Grün auch nie vergessen, denn wenn Konflikte tief sitzen und Inklusion wirklich gelebt werden soll, dann brauchst du eben diese echte, absolut wertfreie Empathie des Stuhlkreises.
Die wahre Meisterschaft liegt am Ende in der Fähigkeit zur Diagnose. Ein gelber Lernbegleiter oder eben auch eine integrale Führungskraft scannt die Situation und übersetzt dann quasi fließend zwischen diesen verschiedenen Logiken.
Mhm.
Sie wissen ganz genau, wenn die Basisenergien, also die purpurne Geborgenheit und die rote persönliche Sicherheit im Fundament einfach fehlen, dann wird jede noch so gut gemeinte grüne Gruppenarbeit und jedes ambitionierte orange Projekt unweigerlich in sich zusammenfallen.
Man kann eben kein Dachgeschoss bauen, wenn der Keller komplett unter Wasser steht.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Das schließt den Kreis wirklich unglaublich gut. Wenn wir das jetzt mal alles Revue passieren lassen, die menschliche Entwicklung, egal ob wir jetzt auf einen einzelnen Schüler blicken oder auf ein gesamtes gesellschaftliches System, das ist kein simpler, schnurgerader Weg zum Erfolg. Es ist vielmehr ein dynamisches, manchmal auch echt chaotisches, aber absolut faszinierendes Farbmosaik.
Ja.
Die echten Profis, also egal, ob sie jetzt vorne an der Tafel stehen oder das Change Management in einem großen Konzern leiten, das sind diejenigen, die fließend in allen Farben kommunizieren können. Sie spüren einfach ganz genau, wann ihr Team jetzt mal eine purpurne Umarmung braucht, wann eine kristallklare blaue Excel-Tabelle nötig ist und wann es eben mal ein lautes rotes Machtwort braucht.
Und noch wichtiger, sie besitzen die Demut zu erkennen, wenn das von ihnen gewählte Betriebssystem in dem Moment einfach die falsche Antwort auf das aktuelle Problem ist. Und dann passen sie sich an.
Das ist der springende Punkt, diese Anpassungsfähigkeit. Und genau dazu möchte ich dir jetzt noch einen Gedanken mitgeben, den du mal ganz in Ruhe für dich im Alltag durchspielen kannst. Denk doch heute mal an deinen eigenen Arbeitsplatz.
Mhm.
Oder dein Lieblingsteam im Sportverein. Oder einfach an deine Familie abends am Esstisch. In welcher Farbe kommuniziert ihr dort eigentlich am häufigsten?
Gute Frage.
Ist es eher dieses verlässliche, aber vielleicht strenge Blau? Ist es das wetteifernde, rasante Orange? Oder habt ihr so ein harmoniebedürftiges, sehr diskutierfreudiges Grün?
Ja, das zu beobachten ist total spannend.
Und überleg dir mal, was wohl passiert, wenn du das nächste Mal versuchst, ein hochgradig blaues Problem, sagen wir mal, so eine völlig festgefahrene Abteilungsstruktur voller starrer Vorschriften mit einer rein grünen Stuhlkreismentalität und ganz viel Empathie lösen zu wollen. Das wird unweigerlich krachen. Vielleicht ist also genau jetzt der perfekte Moment, mal deinen inneren Übersetzer einzuschalten.